Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Es freut mich, zum ersten Mal in eurer Gemeinde zu sein. Wir kannten euch bisher noch nicht. Der Thomas Schubauer hatte den Kontakt vermittelt und mich zu den Vorträgen gestern Abend eingeladen und hat dann gefragt, ob ich auch die Predigt heute übernehmen würde. Moment, dann müssen wir da hingehen, dass es groß wird. Ich möchte mit euch heute etwas im Anschluss an den gestrigen Abend ein Kapitel ansehen, was relativ selten gepredigt wird. Ich weiß nicht, wer schon mal in der Gemeinde über 1. Korinther 6 eine Predigt gehört hat. Ich war vor einigen Jahren mal in einer sehr konservativ strengen russlanddeutschen Gemeinde und da war ein einziger alter Bruder, der sich meldete, als ich gefragt habe, wer das schon mal gehört hat in der Gemeinde. Natürlich, wenn man fortlaufend eine Bibelbetrachtung macht, kommt man natürlich auch an dieses Kapitel und es wird was darüber gesagt, aber dass offen in der Gemeinde darüber gesprochen wird, habe ich persönlich eigentlich selten erlebt. Ich bin selbst dran gekommen, als wir in unserer Heimatgemeinde fortlaufende Predigtserie durch die beiden Korintherbriefe gehalten haben. Und da habe ich dann die Kapitel 5 und 6 bekommen, darüber zu predigen und deswegen mich etwas näher damit auseinandergesetzt. Und ich habe den etwas provokativen Titel gewählt, Unser Herr und unser Körper. Ja. Also als ich Kind war, da war es immer so, wenn liebe Reisebrüder kamen, die fragten dann, hast du denn schon dein Herz dem Heiland geschenkt? Das war so eine übliche Formulierung. Heute würden wir vielleicht sagen, hast du dein Herz für Jesus aufgemacht oder hast du Jesus schon angenommen? Es war sicher gut gemeint, auch richtig, dass unser Herz sich für den Herrn öffnen muss. Aber es kann so der Eindruck entstehen, dass wir einen Teil unseres Lebens dem Herrn geben. Die Bibel meint eigentlich mit Herz immer das ganze Leben, alle Entscheidungen oder das wichtigste Zentrum in unserem Leben, von dem alles andere ausgeht. In Sprüche heißt, vom Herzen sind die Ausgänge des Lebens. Aber ist es nicht manchmal so, dass wir in unserem Leben so bestimmte Teilbereiche haben, wo wir meinen, wir können selber schalten und walten? Das hat jetzt nicht direkt was mit meinem Glauben zu tun. Darum wird es in dieser Predigt gehen und eben vor allem was die Bibel über unseren Körper sagt. Und ich möchte als erstes den Text vorlesen, 1. Korinther 6, Vers 9 bis 20. Ich lese jetzt hier aus der Schlachterübersetzung. Meine Folien sind nach der Elberfelder Übersetzung, also sind einige Worte etwas anders, aber ich denke, es ist trotzdem verständlich. Ich komme so aus einer Tradition mit Elberfelder Übersetzung. Also Vers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, die Elberfelder sagt hier Hurer, andere Übersetzung dafür, noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene, also Bauch und Speisen, wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb seines Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Einige Handschriften haben nur verherrlicht Gott in eurem Leib, andere haben den Geist noch dazu. Ja, soweit Gottes Wort. Ich möchte euch also mit reinnehmen, eine Reise in die alte Stadt Korinth in Griechenland. Da oben ist so eine Karte. Korinth liegt an einer Landenge zwischen dem griechischen Festland und der Halbinsel Peloponnes. Ein relativ schmales Stück. War eine bedeutende Stadt. Hier sieht man mal so ein altes Abbild. Oben auf dem Berg waren dann immer die Tempelregion, wo die Leute hingingen, um ihren Gottesdienst, ihre Anbetung auszuüben. Große griechische Handelsstadt, die 146 vor Christus von den Römern zerstört wurde. Damals in dieser griechischen Zeit gab es einen großen Aphrodite-Tempel. Aphrodite war die Liebesgöttin, Sexgöttin in dieser Kultur. Und damals gab es über 1000 Tempelprostituierte dort. Das heißt, man konnte Gottesdienst ausüben, indem man zu einer Prostituierten dort ging. Dann hatte man nach ihrer Vorstellung Gott gedient. Und diese Stadt hatte in der griechischen Zeit einen sehr schlechten moralischen Ruf, auch in der Umgebung, in ganz Griechenland. Es gab sogar ein eigenes Verb, das man aus der Stadt gemacht hat, Korinthiazestai, das heißt Leben wie ein Korinther. Also wer ein Lotterleben führte, der lebte wie ein Korinther. Trunksucht war dort üblich, sexuelle Freizügigkeit, Sittenlosigkeit und aber auch bei all dem eine philosophische Überheblichkeit. Sie hielten sich für ganz toll. Nach dieser Zerstörung wurde 100 Jahre später etwa Korinth als eine römische Kolonie wieder aufgebaut unter Julius Caesar, der ja bekannt ist aus der Geschichte. Aus dieser Zeit haben wir keine vergleichbaren geschichtlichen Zeugnisse über besondere Sittenlosigkeit. Aber Korinth war eine Stadt mit zwei Häfen. Ja, wir erinnern uns, es liegt auf einer Landenge. Rechts und links war ein Hafen. Und man musste damals entweder die Schiffe auf Rollen über das Land ziehen, damit sie auf der anderen Seite weiter, sonst hätten sie einen riesen Umweg um die ganze Halbinsel machen müssen. Oder aber die Schiffe wurden in einem Hafen ausgeladen und das ganze Material mit Wagen dann auf die andere Seite transportiert. Also zwei Häfen, das bedeutet immer Kneipen, das bedeutet immer Prostitution. Das führt zu einer multikulturellen Bevölkerung, wie wir sie ja in unserem Land auch heute kennen. Und natürlich die Götzentempel wurden wieder aufgebaut. Götzendienst war dort an der Tagesordnung. Und das Leben in dieser Gesellschaft war geprägt von Statussymbolen. Ja? Man zeigte, was man hatte. Kennen wir irgendwo, ne? Anerkennung, Streben nach Anerkennung. Man wollte gern der Größte sein, der Beste sein. Streben nach Ehre und auch Streben nach sozialem Aufstieg. Das war so die gesellschaftliche Situation in Korinth. Und in diese Stadt kommt etwa 52 nach Christus Paulus mit seinem Evangelium. Wir lesen darüber relativ kurz in Apostelgeschichte 18. Paulus ging wie immer zuerst in die Synagoge, hat dort versucht, bei den Juden anzudocken, den Juden die Botschaft von ihrem Messias zu bringen. Und als die ihn mehr oder weniger rausgemobbt hatten, ging er dann zu den Heidenvölkern, zu den Griechen, zu den Multikulti-Völkern, die dort waren. Und durch seinen Dienst über 18 Monate entstand dort in Korinth Gemeinde Gottes. Wie sie hier in Traunstein entstanden ist, wie sie hier erfreulicherweise in vielen Orten, wie ich gehört habe, in der Umgebung auch entsteht oder entstanden ist. Gemeinde Gottes bedeutet, das Reich Gottes hat einen Stützpunkt auf dieser Erde. Die Gemeinde Gottes besteht aus Gläubigen und Gläubige sind alle erlöste Sünder. Alle Menschen sind Sünder vor Gott und Menschen, die sich durch Buße und durch Bekenntnis erlösen lassen, die bezeichnen wir in der Bibel als Gläubige. Und eine Gemeinde ist normalerweise, wenn sie gut ist, gekennzeichnet durch Liebe untereinander. Ich hörte das auch schon in den Gebeten und in dem, was ausgesagt wurde, dass die Geschwister sich lieb haben. Gemeinschaft miteinander, gegenseitige Annahme, wo man verschieden ist, wo man unterschiedlich ist, wo man unterschiedliche Herkunft ist. Gegenseitige Hilfe, und auch ein Wachstum, ein inneres Wachstum im Glauben, aber auch ein Wachstum von außen her. Um die Gemeinde herum war das Reich des Teufels, das Reich Satans. Und das kennzeichnet sich in Korinth und in Traunstein und in München und in Marburg bei uns durch Sünde, Lust, Egoismus, Einsamkeit der Menschen, Finsternis und letztlich auch Zerstörung. Der Teufel wird immer zerstören. Und aus dieser Dunkelheit kamen durch das Evangelium Menschen in die Gemeinde hinein, die erkannten, ich bin verloren, ich bin Sünder, ich brauche einen Heiland, ich brauche einen Gott und ich möchte dazugehören. Aber diese Leute brachten natürlich, wie wir alle, ihre Vorgeschichte mit. Alte Ideen und Verhaltensweisen, die sie von klein auf gelernt haben, ihre Sünden von früher, die sie zwar bekannt haben, aber die immer noch wieder Versuchungen für sie waren, ihre Konflikte, die sie mit anderen hatten, das kommt natürlich, je mehr Leute von außen hineinkommen, auch in die Gemeinde hinein. Auch wir selber, wir Gläubigen, haben unsere Baustellen oder unsere schwarzen Ecken im Leben. Und wenn man sich den ersten Korintherbrief ansieht, ist das eigentlich immer wieder das Thema, dass Paulus solche Altlasten angeht. Teilweise haben ihm Leute geschrieben, haben ihm berichtet, wie es in Korinth abgeht. Teilweise haben sie ihm Fragen gestellt, was meinst du denn, wie sollen wir in der, Situation halten? Wenn man da den Korintherbrief sich mal anguckt, geht es eigentlich immer um Fragen, die entweder durch Berichte oder durch Anfragen bei Paulus angekommen sind und die er versucht jetzt zu beantworten. Einige sprachliche Beobachtungen in unserem Text, den wir gelesen haben. 6-mal kommt in diesem Kapitel die Frage, wisst ihr nicht, vor. Außerdem noch 4-mal an anderen Stellen im gleichen Brief. Und das heißt so viel, wie Paulus sagt, eigentlich solltet ihr das doch wissen. Ja, er fragt, wenn er fragt, wisst ihr nicht, dann meint er, das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Habe ich doch euch, als ich damals da war, gesagt. Oder er sagt, habt ihr das vergessen, was ich euch damals gesagt habe? Ich möchte euch daran erinnern, was wir damals besprochen haben. Habt ihr es denn nicht begriffen? Und dann kommen in unserem Text 3 klare Befehle vor, 3 Befehlsformen. Irrt euch nicht, flieht die Hurerei oder die Unzucht und verherrlicht Gott mit eurem Leib und eurem Geist. Ja, der Text, den wir gelesen haben, beginnt mit einem sogenannten Sünderkatalog. Da gibt es eine ganze Reihe Aufzählung von Sündern. Davor in dem Kapitel geht es darum, dass die Korinther sich vermutlich wegen Bagatellen oder wegen persönlichem Vorteil gegenseitig vor Gericht verklagt haben, um ihr Recht zu bekommen. Dann kommt diese Brücke mit dem Sünderkatalog und dann kommt das zweite Thema. Die Überschrift ist: Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Gott kann in seinem Reich keine Ungerechten dulden, weil Gott selbst die Gerechtigkeit ist. Und Leute, die ungerecht leben und auf Dauer ungerecht leben und weiter so leben wollen, die gehören eben nicht ins Reich Gottes. Ähnliche Aufzählungen von Sünderkatalogen haben wir in Galater 5, in Epheser 5, in Kolosser 3. Da steht sogar noch der Zusatz, wegen dieser Sünden kommt der Zorn Gottes über die Ungehorsamen, über die Ungläubigen. Also in den ungerechten Handlungen, die die Gläubigen da in der Gemeinde noch tun, zeigen sich Merkmale, die eigentlich Gottlose kennzeichnen, die eigentlich zu der Außenwelt, zum Reich Satans gehören. Und Paulus konfrontiert diese, wir wissen alles Christen, haben wir an manchen Stellen auch, ihr meint, ihr seid aufgeblasen, schreibt er an einigen Stellen, mit ihrer eigenen beschämenden Vergangenheit, zu der sie jetzt in ihrem Verhalten zurückgekehrt sind. Ja, wir haben einige Sachen, die wir leicht verstehen dort, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, Ehebrecher kennen wir auch, Weichlinge und Knabenschänder, das sind Menschen, die in homosexuellen Beziehungen leben. Ich gehe auf das Erste, was er hier erwähnt, nämlich die Hurer oder Unzüchtigen, besonders ein, weil das das Thema ist, was er im Anschluss in den Versen 12 bis 20 weiterführt. Das ist der einzige Begriff aus dieser Sünderliste, Sünderkatalog, was Paulus dann weiter in seiner Argumentation benutzt. Ja, Übersetzungen sind halt, wie gesagt, verschiedene: Unzucht, Unmoral, Hurerei. Eine moderne Übertragung, das Buch schreibt einfach sexuelles Fehlverhalten. Und sprachlich ist das so ein Sammeltopf, sowohl im Neuen Testament als auch in der Literatur des ersten Jahrhunderts, in der griechischen säkularen Literatur. Es meint jede Art einer unerlaubten sexuellen Betätigung außerhalb einer Ehe. Das fällt also alles unter diesen Begriff Hure oder Hurerei. Und wenn man in das Neue Testament hineinsieht, an die Briefe, die ja alle an Gemeinden gerichtet sind, die aus dem Heidentum kommen. Die hatten zwar immer einen gewissen jüdischen Anteil dabei von bekehrten Juden, aber die meisten kamen aus dem Heidentum. Und dann sieht man, dass das im Neuen Testament ein ganz wichtiger Begriff ist. Einmal in Apostelgeschichte 15, wo entschieden wurde unter den Aposteln und in der Gemeinde in Jerusalem, welche Teile des mosaischen Gesetzes, welche der 613 Gebote müssen zum Glauben gekommene Heiden noch halten. Und da ist eins davon eben Hurerei, Unzucht, was verboten war. Also Korintherbrief, Galaterbrief, Epheser, Kolosserbrief, Thessalonischer Brief wird explizit auf dieses Thema eingegangen, weil es eben in diesen heidnisch geprägten Gemeinden präsent war. Und weitere Andeutungen finden sich in 6 weiteren Briefen des Neuen Testamentes. Also Paulus sagt, Hure, Leute, die da drin leben und die da nicht raus wollen, die das weiter treiben wollen, schließen sich selbst damit vom Reich Gottes aus. Aber dann geht es weiter im nächsten Vers und den finde ich also absolut umwerfend. Paulus schreibt ihnen, solche sind etliche von euch gewesen. Er sagt also praktisch, guckt euch in eure Gemeinde um, da sind die Leute, die kommen daher, die kommen aus dem Heidentum, die kommen mit diesen Praktiken, die waren im Götzentempel bei der Aphrodite, die haben rumgehurt, die haben auch in ihrer persönlichen Sexualität, waren sie sündig gewesen, aber sie sind es gewesen, die sind rausgekommen. Ihr seid abgewaschen durch das Blut des Herrn Jesus. Vielleicht erinnert er sie auch damit an ihre eigene Taufe. Ihr seid geheiligt, das heißt, Gott will dich, Gott will jeden von den Korinthern für sich haben, damit sie für ihn leben. Wir haben vorhin beim Abendmahl den Text gesungen, die alten Regeln sind am Kreuz zerbrochen. Durch das Kreuz des Herrn ist das, was früher als richtig galt, für Ungläubige zerbrochen und sind neue Regeln der Heiligkeit aufgestellt. Und ihr seid gerechtfertigt, das heißt, wir können vor Gott gerade dastehen, wir brauchen nicht zu Boden zu gucken, weil Gott uns gerecht spricht durch das Blut seines Sohnes. Wir stehen da, wenn wir ihm vertrauen und unsere Sünden bekennen, als hätten wir nie vorher gesündigt. Paulus behandelt dieses Thema von Körper und Sexualität in 2 Kapiteln. Im Kapitel 5 vorher spricht er sehr ausführlich über einen sehr krassen Einzelfall in der Gemeinde, dass ein Mann mit seiner Schwiegermutter oder Stiefmutter zusammenlebt und sagt hier, das könnt ihr nicht dulden, das geht nicht. Er sagt sogar, das wäre noch nicht mal unter den Nationen vorkommt, heißt es, ja, die nicht mal unter den Heiden vorkommt. Das war tatsächlich in Korinth gesetzlich verboten. Also wenn einer mit seiner Mutter oder Schwiegermutter geschlafen hat, der wurde enteignet und in Verbannung geschickt. Und in der Gemeinde wurde das offensichtlich zumindest in einem Fall geduldet. Und in diesem Kapitel, was wir jetzt vor uns haben, werden andere Formen von sexuellem Fehlverhalten besprochen, die in der Gemeinde offensichtlich weit verbreitet und akzeptiert waren. Dazu müssen wir nochmal zurück gucken, wie die Griechen, was für ein Menschenbild die hatten. Die Griechen glaubten tatsächlich an eine unsterbliche Seele des Menschen. Und sie hielten das für das einzig Wertvolle. Denn der Körper ist ja vergänglich. Ja, jeder von uns weiß, wir werden krank, wir werden alt, wir werden runzlig. Und das kann ja eigentlich nicht viel Wert haben, zumindest was die Zukunft, was die Ewigkeit betrifft. Aber die Griechen glaubten halt, dass dann die Seele wie so ein Schatten weiterlebt irgendwo. Ja, also nichts Greifbares, aber irgendwo, irgendwas lebt weiter von dem Mensch. Glauben ja heute auch viele Menschen um uns herum, dass der Verstorbene irgendwo irgendwie weiterlebt. Aber wie gesagt, der Körper war für die Griechen wertlos. Es gab Philosophen, die nannten ihn das Haus der Seele, das war noch höflich. Einige sagen, es ist das Gefängnis der Seele. Unsere Seele ist eigentlich lebenslang in unserem Körper gefangen. Und wenn der Körper wertlos ist, dann ist ja das, was ich mit meinem Körper mache, auch moralisch ohne Bedeutung, weil es ja nicht in das nächste Leben mit hinübergeht. Das war so die heidnische Vorstellung. Dann kamen solche heidnischen Vorstellungen auch in die Christenheit rein. Wir nennen das die Strömung der Gnostik, die Philosophie der Gnostik, die also sagte, ja, das mit Jesus und seinem Evangelium, das ist ja alles schön und gut, aber wir haben noch höhere Erkenntnisse. Kolosserbrief handelt sehr stark davon. Auch der erste Johannesbrief spielt darauf an, dass Leute kamen, die sagen, ja, das ist so die Basis, aber wir haben jetzt noch extra Wahrheiten, extra Offenbarungen, Dinge, die ihr auch noch wissen müsst und natürlich nur bei uns zu kriegen sind, das ist ein Geheimnis. Und, ja, und auch die Gnostik hat den Leib für minderwertig, für unwert gehalten, aber interessanterweise gab es dann zwei verschiedene Strömungen. Die einen sagten, naja, wenn der Leib nichts wert ist, dann können wir den auch vernachlässigen, ja. Wir waschen uns nicht, kämmen die Haare nicht, ziehen uns schlampig an und essen so wenig wie möglich, da, gerade das, was wir zum Überleben brauchen. Man nennt das Askese. Ja? Also man peinigt seinen Leib dauerhaft, weil er ja nichts wert ist. Und andere haben gesagt, naja, wir leben mit unserer Seele für den Herrn, aber mit dem Körper können wir machen, was wir wollen. Wir können allen seinen Lüsten und Bedürfnissen nachgeben. Das waren so die zwei Ideen, die dort waren. Man muss sagen, dass diese leibfeindlichen Strömungen auch in der Geschichte der Christenheit über lange Zeit da waren. Ja, dass der Leib immer was Schlechtes war, alles, was mit dem Leib zusammenhing, das war, aber das ist nicht biblisch, sondern das ist griechische Philosophie, die über die Jahrhunderte in die Kirche und in die Lehre eingedrungen ist. Heute leben wir eigentlich mehr auf der zweiten Seite. Heute wird das Körperliche überbetont. Ja? Anti-Aging, Bodybuilding. Ja? Also nichts gegen gesunden Sport. Aber seinen Körper zu erhalten, damit er mit 80 auch noch aussieht wie mit 18. Und die ewige Jugend, die man uns verspricht durch Kosmetika, das ist letztlich ein Ausfluss dieses Hedonismus und die Leute haben nichts anderes als ihren Körper, aber auch das hat keine Zukunftsperspektive. Die Gesellschaft in Korinth sah so aus, dass vor allem für die Männer Sex neben der Ehe, also mit Nebenfrauen, durchaus toleriert wurde. Das war völlig normal. Die eheliche Liebe war eigentlich nicht ausgeprägt. Die Ehefrauen waren eigentlich nur da, das Haus zu hüten und legale Kinder zu gebären. Aber alles, was Spaß macht, machte man außerhalb der Ehe, vor allem als Männer. Wenn wir hier von Huren oder Hurerei lesen, haben wir keinen Hinweis, dass das irgendwie im Tempel geschah, Tempelprostitution war oder dass es bezahlte Prostituierte waren, sondern man nimmt eher an, dass sich das auf private Veranstaltungen bezieht. Es gab damals unter den etwas gehobeneren Leuten eine Partykultur, dass man also große Bankette, große Feiern machte, vor allem die reichen römischen Bürger, die dort lebten. Und der Inhalt dieser Treffen war immer übermäßiges Fressen und Saufen und sexuelle Ausschweifungen. Paulus spielt da in Römer 13,13 so ein bisschen drauf an. Ich möchte es gerade mal lesen im Text. Ja, die Römer waren ja auch aus der gleichen Kultur. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, also Fressen und Saufen, nicht in Unzuchthandlungen und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid kommt dann, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. Das war so die Kultur, in der die Korinther lebten. Und in Vers 16, kommen wir nochmal näher drauf, zitiert Paulus aus 1. Mose 2, Vers 24, dass zwei, die zusammenkommen, ein Fleisch werden. Aber interessanterweise spielt er ja nicht auf Ehebruch an. Also Ehebruch kommt in diesem Text nicht vor. Vers 18 geht es um Sünde gegen den eigenen Leib, aber auch da kommt wieder keine Ehefrau vor, sodass manche Ausleger annehmen, dass in diesem Text vor allem junge, unverheiratete Männer angesprochen sind. Damals wurde man auch in Korinth mit 18 Jahren volljährig und das hat sich sogar an der Kleidung gezeigt. Ja? Es gab eine Männertoga, einen Männerfrack, den hast du mit 18 anziehen dürfen und dann durfst du auch an allem teilnehmen, wo Männer dran teilnehmen. Also war das der Zeitpunkt, wo junge Männer zum ersten Mal auch zu solchen Banketten eingeladen wurden. Und das ist natürlich eine enorme Versuchung für junge Leute aus der Gemeinde, denn es war so, es war eigentlich unhöflich, dem Nachbarn abzusagen, wenn er zu seiner Fete eingeladen hat. Also ist man hingegangen und wurde mit diesen Praktiken konfrontiert. Aber nach der biblischen Ethik sieht es eben so aus, jeder Verkehr mit einer Frau, für die der betreffende Christ nicht der einzige Sexualpartner im Ehebund ist, ist verboten. Also die Bibel lehrt eine ganz exklusive Ethik der Sexualität. Ja, wie sieht es bei uns heute aus? Wir werden doch in unserer Umwelt ständig mit sexuellen Reizen bombardiert. Auf Plakaten, auf Zeitschriften, die wir lesen, Werbung arbeitet sehr viel mit erotischen Signalen. Filme natürlich, Fernsehfilme haben alle irgendwas sexuell Geladenes mit drin. Die freizügige Kleidung von Frauen und Mädchen, ja, ist oft für viele Männer eine große Belastung, große Versuchung, besonders in Sommerzeiten. Jetzt kommt der Winter, geht es ein bisschen geschlossener wieder zu. Wechsel von Partnerinnen oder Ehefrauen ist heute völlig normal, macht sich von den Ungläubigen kaum einer den Kopf drüber. Naja, wenn die Liebe halt nicht mehr da ist, du musst deinem Herzen folgen und solche Sachen. Ja. Und natürlich das Thema, was wir gestern hatten, Internetpornografie, die überall massenhaft verfügbar ist, auf dem Handy, auf dem Laptop. Das ist das, was uns bombardiert. Also bei den Korinthern waren es noch relativ ganz reale Situationen, bei uns ist es oft mehr virtuell. Und der Herr Jesus sagte dazu in der Bergpredigt, jeder, der eine Frau lüstern ansieht oder ansieht, um sie zu begehren, heißt es in anderen Übersetzungen, hat schon in seinem Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Das heißt, das, was wir im Kopf, im Denken machen, ist für Gott schon genauso Sünde, wie wenn wir es tatsächlich machen würden. Und dann spricht Paulus über das Thema und fängt an, alles ist mir erlaubt. Viele legen es so aus, dass Paulus da auf die christliche Freiheit anspricht, die er bei den Galatern zum Beispiel, lese ich gleich noch vor, braucht. Aber es fällt auf, dass Paulus diesen Begriff, alles ist mir erlaubt, eigentlich nie im Zusammenhang mit der christlichen Freiheit gebraucht hat. Und viele nehmen an, dass das ein Argument der Korinther war, dass sie ihm sagen, wieso, wir sind doch frei als Christen, uns ist doch alles erlaubt. Aber es handelt sich um eine falsch verstandene Freiheit. Wir lesen mal Galater 5, Vers 1. Da sagt Paulus, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Es geht vor allem da um die Freiheit von den Vorschriften des Gesetzes. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft halten. Also wenn du frei bist von irgendwas anderem, bring dich nicht in andere Abhängigkeiten. Oder Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder oder Geschwister, würde man heute besser übersetzen. Nur gebraucht die Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Und wir lesen als letztes noch Römer 6, Vers 18. Das ist das Kapitel, wo es um die Taufe geht, um das Sterben mit Christus in der Taufe. Und da schreibt Paulus: Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Also wir sollten nicht mehr uns der Sünde unterwerfen, die es verlocken will, sondern der Gerechtigkeit. Wenn das stimmt, dass das ein Slogan der Korinther ist, ist das eine typische griechische Literaturform, Literaturstil, dass man mit einem nicht anwesenden Gegner praktisch diskutiert. Man bringt seine Argumente und bringt das Gegenargument. Paulus sagt, durch die Freiheit durch Christus macht uns nicht frei zu sündigen, sie macht uns frei, nicht zu sündigen. Und Paulus bringt im Korintherbrief drei Prüfsteine. Hier sagt er, ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich, also nicht alles hilfreich oder förderlich. Er sagt den Korinthern, guckt doch mal, bringt euch das wirklich was? Nützt euch das was? Dann weiter unten, im gleichen Vers sagt er, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem beherrschen lassen. Ja, wie wir eben gelesen haben, dass wir Sklaven der Gerechtigkeit werden. Was beherrscht mich, was versklavt mich? Und später in 1. Korinther 10 ist noch der Prüfstein, nicht alles erbaut. Baut es auf, baut es mich auf, baut es andere auf, baut es die Gemeinde auf, was ich mache, wo ich mir meine, die Freiheit nehmen zu können, oder ist es zerstörerisch? Dann geht es weiter in Vers 13. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Auch das ist vermutlich ein Argument, was die Korinther ihm vorgetragen haben. Und das hören wir ja heute auch, ja. Aber wieso? Sexualität ist doch was ganz Natürliches. Also kann ich es auch überall, wie ich will, ausüben. Ich habe doch einen Bauch, der ist dafür da, dass ich mich ernähren kann. Eine Zunge, damit es mir schmeckt noch dazu. Das sind ganz normale körperliche Bedürfnisse. Und dann haben die Korinther gesagt, ja, wie sieht es denn 30 cm weiter unten aus? Wie sieht es mit meinem sexuellen Appetit aus? Das ist doch auch so ganz natürlich. Wofür sind denn andere Körperteile da? Wenn der Bauch für die Speisen ist? Es gab mal, in meiner Jugend gab es so die Glas-Wasser-Theorie. Ja? Wenn ich Durst habe, trinke ich ein Glas Wasser. Wenn ich ein sexuelles Bedürfnis habe, suche ich mir halt irgendein Mädel oder irgendeine Frau und komme mit der zusammen. Oder in vielen Jugendzeitschriften heißt es dann immer wieder, du musst doch deinen Körper ausprobieren. Der ist doch dazu da, dass du ihn kennenlernst, probieren doch einfach aus. Das sind heidnische Gedanken. Und jetzt im Folgenden bringt Paulus 5 Argumente gegen sexuelles Fehlverhalten, gegen eine Sexualität, wie die Korinther sie für normal hielten. Das erste ist Vers 13. Ja, wir haben gerade gelesen, der Speisen ist für den Bauch, Bauch für die Speisen. Jetzt sagt er Ende Vers 13, der Leib aber ist nicht für die Hurerei, nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Also Paulus sagt, dein Leib ist nicht für eine ungehemmte Sexualität geschaffen, sondern für den Herrn. Wir haben vorhin das Lied gesungen von der Schöpfung Gottes, die er gemacht hat. Gott hat den Menschen ursprünglich für sich geschaffen. Und erst ja, ist der Mensch auch sehr entstellt, haben wir auch gesungen, weil er die Sünde wählt. Das erst hat ja auch unsere Sexualität enthemmt. Aber der Leib ist für den Herrn geschaffen. Und im Umkehrschluss sagt Paulus dann, der Herr ist für den Leib. Das heißt, er ist an deinem Leib interessiert. Wir wissen, wie viele Menschen der Herr zeichenhaft geheilt hat während seines Dienstes, später auch noch die Apostel an einigen Stellen. Also der Herr hat nie gesagt, kümmere dich erstmal um deine Seele. Wir denken an den Gelähmten, der durchs Dach runtergelassen hatte. Da sagt er, deine Sünden sind vergeben, aber er hat auch seinen Leib geheilt. Ich denke, dass das nicht für unsere Zeit jetzt gilt, dass jeder geheilt wird. Es gibt Christen, die krank sind. Es gab auch im Neuen Testament in den Briefen Christen, die krank sind, krank blieben, Christen, die gestorben sind. Aber letztlich wird der Herr unseren Körper erlösen. Und unser Körper ist jetzt schon in das Rettungswerk des Herrn eingeschlossen, damit wir ihn zu seinem Dienst nutzen können. Paulus sagte mal an einer Stelle, ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich dem Herrn dienen kann. Das heißt, ich trainiere mich hart und versage mir Dinge, die mich in meinem Dienst für den Herrn hemmen könnten. Und dann in Vers 14, im nächsten Vers, bringt Paulus aus dem Evangelium, was er verkündigt, den Beweis dafür, dass der Herr für den Leib ist. Denn er sagt, Gott hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken wird durch seine Macht. Also er sagt, Gott hat doch den Herrn leiblich auferweckt. Ja, viele sind ja heute so drauf, auch unter Theologen, dass sie sagen, ja, das war so eine geistige Auferstehung. Aber die Bibel bezeugt ganz klar, bis hin zum ersten Johannesbrief, dass sie den Herrn gesehen haben, dass sie ihn angefasst haben, dass sie mit ihm gegessen haben, dass er über 40 Tage mit ihnen unterwegs war. Also das war nicht nur eine Wunschvorstellung der Jünger, dass der Herr nicht mehr im Grab ist, sondern es war ganz real. Und es gibt auch in der jüdischen Vorstellung, gibt es überhaupt nicht die Idee, dass jemand geistig aufersteht. Ja? Denkt an die Vision von Hesekiel mit dem Tal voller Knochen, wo der Herr sagt, hier, es kommt wieder Fleisch drüber, es kommen wieder Sehnen drüber und die stehen wieder auf und die leben wieder. Also das war die jüdische Vorstellung, deswegen haben die Juden zum Beispiel auch immer, wenn das Fleisch abgefault war, die Knochen nochmal extra bestattet, weil sie sagten, diese Knochen sind wichtig, Gott wird eines Tages die Menschen leiblich auferwecken. Und das war die zentrale Botschaft, die der Apostel in die Welt trugen. Wenn wir die Apostelgeschichte anlesen, es geht immer wieder darum, wir haben es gesehen, dass Jesus auferstanden ist und wir verkündigen den Auferstandenen. Nicht irgendeinen, der tolle Sachen gesagt hat, nicht irgendeinen, der ein neues Gesetz, neue Regeln gebracht hat, sondern einen, der auferstanden ist, nachdem er für uns gestorben ist. Und dann sagt Paulus, und er wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Das heißt aber, er gibt dem Körper der Christen eine Ewigkeitsperspektive. Also der Körper, den die Korinther oder viele der Korinther für ein Gefängnis der Seele hielten und dachten, die Seele lebt irgendwann bei Gott weiter, dem sagte, der hat eine Ewigkeitsperspektive. Natürlich ist es nicht unser jetziger Körper. Wir bekommen nach 1. Korinther 15 einen neuen Leib. Das führt Paulus dann später weiter aus, wie das geschehen wird, dass wir überkleidet werden mit einem neuen Leib. Viele von uns freuen sich drauf, die Schmerzen haben oder schon einen etwas verschlissenen Leib. Die freuen sich drauf, dass wir einen neuen Leib bekommen. Aber wir werden leiblich auferstehen und in den Himmel gehen. Und das ist ein direkter Angriff auf die leibverachtende Philosophie, die diese Griechen hatten. Ich habe hier noch Römer 8, Vers 11 mir aufgeschrieben als Parallelvers dazu. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Heiligen Geistes. Also Gott wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Und deswegen soll das, was wir erwarten, auch jetzt bestimmen, wie wir leben. Ich finde es sehr schön, wie Paulus das mal ausdrückt in einer Verantwortung, die er hat. Ich glaube, es war vor dem Felix in Apostelgeschichte 24, Vers 15. Ich fange Ende 14 an. Indem ich allen glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese, die Juden, die ihn anklagten, erwarten, dass eine Auferstehung sein wird sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Darum bemühe ich mich auch, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Also Paulus sagt, weil ich an eine Auferstehung glaube und weil ich glaube, dass wir alle einmal vor Gott stehen und Rechenschaft geben werden, bemühe ich mich jetzt so zu leben, dass ich mit gutem Gewissen vor Gott treten kann. Also was wir erwarten, bestimmt unser Leben. Das zweite Argument von Paulus, also erst einmal, der Leib wird auferstehen, unser Leib ist wertvoll. Das zweite ist, in Vers 15, da schreibt er, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu den Gliedern eine Hure machen? Das sei ferne. Also Paulus sagt, wie an manchen anderen Stellen auch, dass alle Christen zu einem, dem großen Leib Christi gehören. Alle Christen auf der Erde stellen seinen Leib dar. Und wir sind untrennbar mit Christus verbunden, wenn wir Christen sind. Aber wenn wir sündigen, wenn wir auf sexuellem Gebiet sündigen, ziehen wir praktisch den Christus, mit dem wir verbunden sind, in unsere Sünde und Hurerei mit rein. Und Paulus sagt, das sei fern. Das geht ja wohl gar nicht, sagt Paulus. Ja? Du kannst doch nicht den heiligen Christus in deine Sünde mit reinnehmen und denken, das wäre völlig normal. In der Einheit des Christen mit Christus kann der eine nichts tun, was nicht auch den anderen mit einbezieht. Denken wir immer daran. Ist uns bewusst, wenn wir im Fernsehen, im Internet irgendwas angucken, was nicht gut ist, dass Jesus neben uns sitzt und mitzuguckt und das bestimmt nicht gut findet? Das dritte Argument, das fand ich eigentlich, oder finde ich das Erstaunlichste dabei. Wir würden doch eher sagen, naja, wenn einer zu einer Prostituierten geht, das ist nicht so richtig, ist was anderes als eheliche Sexualität. Paulus schreibt hier, oder wisst ihr nicht, dass der, welcher der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, spricht er, die zwei ein Fleisch sein. Also Paulus sagt, das, was von der Schöpfung her gilt, dass Gott gesagt hat, die zwei werden ein Fleisch sein, das passiert genauso, ob du mit der Frau eine eheliche Verbindung hast, ein Versprechen, ein Bündnis, oder ob du es mal nebenher machst. Aber man gebraucht den Körper dann nicht zu dem Zweck, für den Gott ihn vorgesehen hat, sondern zu einem niedrigeren Zweck. Es gibt keine persönliche Bindung von zwei Menschen aneinander mit Leib, Seele und Geist, sondern es ist eine oberflächliche Begegnung, aber Paulus sagt, sie ist dasselbe, man geht in eine Verbindung mit ein. Ich habe gestern Abend ein bisschen was davon erzählt. Es gibt inzwischen wissenschaftliche Erkenntnisse, dass bei der sexuellen Begegnung unter anderem das Hormon Oxytocin im Gehirn ausgeschüttet wird. Und das vermittelt ein Bindungsgefühl. Also wir binden uns normalerweise, wenn es gut läuft, an einen lebenslangen Ehepartner. Viele Leute binden sich heute an x verschiedene Partner, wenn sie ständig wechseln. Man kann sich fragen, wie tief ist die Bindung dann wirklich? Oder aber man kann sich sogar an Bilder und Videos oder an bestimmte Gegenstände binden, weil immer das Gleiche passiert. Und dann sagt Paulus in Vers 17, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Also die geistliche Verbindung mit dem Herrn ist die tiefstmögliche Verbindung eines Menschen. Und die Einheit mit einer Hure, einer Frau, die nicht die eigene Frau ist, zerstört diese geistliche Verbindung. Also entweder man geht eine Verbindung außerhalb der Ehe ein oder auch mit Bildern, wie ich gestern versucht habe darzustellen, oder man steht in Verbindung mit dem Herrn. Das beide schließt sich gegeneinander aus. Und jetzt kommt das dritte Argument, was Paulus bringt. Flieht die Hurerei, flieht die Unzucht. Ich denke, dass Paulus da an Josef gedacht hat, der über Wochen und Monate von seiner Chefin angebaggert wurde, die ihn ins Bett kriegen wollte. Und irgendwann war eine Situation, wo sie mit ihm allein war, ihn festhielt Und er ließ seinen Mantel fahren und Haut ab. Das Einzige, was er in der Situation noch machen konnte. Also wir sollten nie mit unseren Gefühlen und Fantasien spielen. Wir sollten keine Orte aufsuchen, wo wir leicht in Versuchung kommen. In Versuchung, unser sexuelles Verlangen, was an sich von Gott gegeben ist, auf eine falsche Weise zu befriedigen. Und heute in der digitalen Zeit schützen wir unsere Computer und unsere Smartphone vor solchen Einflüssen. Und Paulus schreibt dann in Vers 18, jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt oder Unzucht treibt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Also Paulus sagt, Unzucht ist schon eine besondere Sünde, weil sie unter Einsatz unseres ganzen Körpers und unserer ganzen Person geschieht. Sie ist immer eine Sünde gegen Gott, das ist klar, jede Sünde ist gegen Gott gerichtet. Sie ist eine Sünde gegen die andere beteiligte Person und auch gegen den eigenen Leib, der ja dem Herrn gehört. Jetzt kommt das vierte Argument von Paulus, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt? Wir haben alle so ein bisschen Vorstellung, wie so ein Tempel aussieht. Kennen sich ja Abbildungen von dem Tempel in Jerusalem. Und da gab es immer ja einen äußeren Bereich, wo jeder rein konnte. Gab es sogar einen Tempel, wo Heiden rein durften, bis zu einem gewissen Zaun. Und das wurde streng überwacht. Dann ein Bereich, wo das jüdische Volk rein durfte. Ein Bereich, den nur die Priester betreten durften. Und dann das Allerheiligste, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr rein durfte. Also verschiedene Bereiche der Abgeschlossenheit, der Heiligkeit. Die Frage ist, was ist uns noch heilig an unserem Körper, an unserem Leben? Gibt es Bereiche, die wir für heilig halten, die wir auch heilig behalten? Wie nah lassen wir einzelne Personen an unseren Körper oder an unser Inneres heran, an unsere Gedanken, an unsere Gefühle? Wir sprechen da von Intimität, ja, das ist so das Stichwort, denn für Nähe. Gibt es etwas, wo wir wissen, dass das allein Gott gehört, unser Allerheiligstes, unser Herz, gehört das allein Gott oder gehört das vielen anderen Dingen, vielen anderen Personen? Und neben Gott gehört es vielleicht eines Tages einem Menschen, den Gott in unser Leben hineinstellen möchte. Und wenn wir diesen Tempel anderweitig besetzen oder zulassen, dass andere Dinge reinkommen, dann geschieht es oder kann es geschehen wie im Hesekiel, wo beschrieben wird, weil wegen der Sünden und des Götzendienstes des Volkes Israel Gott sich so nach und nach aus dem Tempel zurückzieht. Das wird sehr schön beschrieben hier schrittweise. Erst auf die Schwelle geht des Tempels, dann durch den Vorhof und irgendwann Jerusalem ganz verlässt. Das kann auch bei uns passieren, dass wir die Gemeinschaft mit Gott verlieren, wenn wir da nachlässig sind und nicht heilige Dinge auch heilig behalten. Etwas weiter vorne im 1. Korintherbrief schrieb Paulus, dass es möglich ist, dass wir Gottes Tempel zerstören. Da geht es vor allem um das, was wir im Reich Gottes arbeiten, wie wir darauf aufbauen. 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr seid Gottes Tempel und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Auch hier sehen wir wieder, wie Paulus den Körper gegenüber dem geringen Leibverständnis, was die Korinther aus ihrer Kultur mitbrachten, enorm aufwertet. Ja? Also wenn der Korinther denkt, der Körper ist das Gefängnis meiner Seele und Paulus sagt, dein Körper ist der Tempel Gottes, ist der Tempel des Heiligen Geistes, dann ist da ein himmelweiter Unterschied dazwischen. Und dann kommen wir zum letzten Argument, das steht so in dem Halbvers danach, nach dem Tempel Gottes. Moment, jetzt bin ich im Falschen. In Vers 19b, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euer Selbst seid, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Hier geht jetzt Paulus über von dem Bild eines Tempels an den Vergleich mit einem Sklavenmarkt, der damals üblich war. Ja, dort standen Menschen, Sklaven zum Verkauf an und sie wurden für einen Preis erkauft. Je besser der Sklave war, je muskelkräftiger, desto mehr Preis hat er erzielt. Und Paulus sagt, ihr seid erkauft worden. Der Herr hat euch erkauft mit seinem Blut. Und warum kauft ein Herr einen Sklaven? Ja, der soll ihm Nutzen bringen, ne? Der soll für ihn arbeiten, der soll ihm dienen. Und deswegen schließt Paulus dann den Vers ab mit: Verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Auch den Römern schreibt er interessanterweise nicht nur über ihr Herz, sondern er sagt in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmung Gottes oder wegen der Erbarmung Gottes, weil Gott sich so über euch erbarmt hat, wie er vorher in dem Brief dargestellt hat, eure Leiber, eure Körper darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Also auch da geht es, wie das Paulus sagt, wir dienen ganzheitlich dem Herrn, nicht nur irgendwo in Gedanken oder dem Herzen. Du könntest fragen nach so einer Predigt oder nach so einem Text, wie denke ich über meinen Körper? Wie habe ich bisher darüber gedacht? Sind wir uns bewusst, dass der Herr bei allem, was wir tun, immer bei uns ist? Was lasse ich in mein Leben hinein? An Gedanken, an Bildern? Wollen wir auch unseren Körper und seine Bedürfnisse unter die Herrschaft von Christus stellen? Sind wir bereit, Gottes Tempel heilig zu halten und, wenn nötig, unsere eigenen Wünsche und Begierden zu opfern? Also nochmal der Tempel, verherrlicht Gott in eurem Leib. Ganz kurz noch, haben die Ermahnungen von Paulus, die er hier geschrieben hat, Erfolg gehabt? Paulus befürchtet später nur teilweise. Wenn wir in den 2. Korintherbrief hineinspringen, Kapitel 12, da schreibt Paulus an die gleiche Gemeinde, an die gleichen Leute, Vers 20, denn ich fürchte, dass wenn ich komme, also kündigt seinen nächsten Besuch an, euch etwa nicht als solche zu finden, wie ich will, und dass ich von euch nicht als solcher befunden werde, wie ihr wollt, dass etwa Streit und Neid und Zorn, Zänkereien, Verleumdungen, Ohrenbläsereien, Aufgeblasenheit, Unordnung vorhanden seien und dass, wenn ich wiederkomme, mein Gott mich euretwegen demütige und ich über viele trauern muss, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben über die Unreinheit und Hurerei und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Also hier kommt genau dasselbe Thema wieder auf und Paulus sagt, ich fürchte, wenn ich komme, stecken einige immer noch drin, waren einige nicht bereit, Buße zu tun. Und er kündigt dann im Weiteren an, dass er da kräftig gegen die auftreten wird, dass er da nochmal richtig ihnen ins Gewissen reden wird. Die Frage, was wird das Wort, was wir heute zusammen über das wir heute zusammen nachgedacht haben, bei uns bewirken? Und ich möchte schließen mit einem Segenswunsch des Paulus an die Thessalonicher, wo es auch wieder um die Ganzheit von uns als Menschen geht. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Wer euch berufen hat, ist treu, er wird euch auch ans Ziel bringen. Amen.